ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit dem Thema Schwarz-Rote Koalition, was taugt die Vereinbarung? Mein Name ist Klaus Heinrich. Ein bisschen weniger Steuern für Unternehmen, billigerer Strom, aber die meisten Vorhaben stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Insofern ist das, was die künftigen Koalitionäre in den letzten Wochen ausgehandelt haben, alles andere als ein Vertrag, allenfalls eine Arbeitsgrundlage. Reicht das für eine etwas geräuschärmere Zusammenarbeit als etwa in der Ampel? Welche Antworten haben Union und SPD zur Wirtschaftsflaute, zu Trumps Zollpolitik und Putins Aggression? Ist Deutschland wirklich zurück auf der Spur? Darüber diskutiere ich in diesem SWR Kulturforum mit Ralf Bollmann, er ist Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, mit Dr. Alexander Kissler, er ist Autor und Journalist, unter anderem in dem Kommentarformat Kissler Kompakt, und Anna Lehmann, sie leitet das Parlamentsbüro der TAZ. Frau Lehmann, Sie haben heute in Ihrem Kommentar über die fünfte Auflage von Schwarz-Rot geschrieben, dies sei ja keine GroKo mehr, also keine große Koalition, sondern eine Fliko. Was ist das denn?
Ja, anders kann man dieses Gebilde aus U30 Union und 16% SPD wahrlich nicht bezeichnen. Es ist eben keine große, viele Bevölkerungsschichten umfassende Koalition, sondern eine Koalition, die mit dem geringsten Vertrauensvorschuss startet, den man als Regierung haben kann, und das in den denkbar schwierigsten Zeiten. Und es war nun mal die einzige Konstellation, die Stabilität verspricht und gleichzeitig die rechtsextreme AfD außen vor lässt. Also eher eine Fliko als eine GroKo.
Fliko meint Pflichtkoalition, genau. Denke ich. Ja, genau. Das klingt ein bisschen wie Muss-Ehe, Herr Kissler. Ist diese Vernunftbeziehung denn alternativlos?
Ich habe es hier akustisch Fliko verstanden. Ich dachte, das ist die Koalition, die bald auseinanderfliegt. Das hätte ich auch charmant gefunden. Nee, also die Fliko. Ja, das ist wirklich also die Rudis Resterampe, kann man sagen. Und wenn man sich Koalitionsvertrag anguckt, das ist natürlich ein Kessel Buntes. Ich habe noch sehr im Ohr, das war vor wenigen Wochen erst, hat ja Carsten Lindemann noch gesagt, der CDU-Generalsekretär, nicht alles aufschreiben. Wir müssen ins Machen kommen. Nur so ein paar grundsätzliche Prinzipien. Und ich habe nachgeguckt, jetzt hat dieser sogenannte Koalitionsvertrag genauso viele Seiten wie der Koalitionsvertrag vorher. 144. Also, das erste Ziel haben sie schon mal krachend verfehlt. Ja, es ist eine Pflichtehe, es ist eine Vernunftehe. Es passt ja irgendwie auch wie die Faust aufs Auge. An dem Tag, als der Koalitionsvertrag vorgestellt worden ist, gab es eine erste Umfrage, wo die AfD auf Platz 1 steht. Also, willkommen in der Realität. Friedrich Merz hat sich selber in diese schwierige Lage gebracht. Er hat sich auf die Brandmauer verlassen, auf die Brandmauer eingeschworen. Deswegen konnte die SPD eben jeden Preis abbringen. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Aber man darf eben auch nicht vergessen, es ist zwar ein Koalitionsvertrag, aber Sie haben es ganz richtig gesagt, es ist auch nur ein Koalitionsvertrag. Es ist eine Wegzehrung fürs offene Gelände. Es kann sein, dass man ankommt. Es kann sein, dass man an einem anderen Ziel ankommt. Es kann sein, dass man untergeht. Also es ist eine Startbedingung, eine Wollenserklärung, sehr, sehr kleinteilig, kein großer Wurf, aber die entscheidende Bewährungsprobe wird die tägliche Arbeit im Parlament sein und in der Regierung. Da kann ich nur sagen, viel Spaß.
Geld wie Heu, Ideen wie Stroh, das hat Grünen-Chefin Franziska Brandner zu diesem Koalitionspapier, nenne ich das mal, genannt. Anders als bei der Opposition fällt die Reaktion der Verhandler selber natürlich positiv auf. Was steht denn jetzt in diesen 144 Seiten, Herr Bollmann? Ein erwartbarer Minimalkonsens oder eine solide Arbeitsgrundlage für die nächsten 4 Jahre?
Ja, beides würde ich sagen. Wieso sollte sich das ausschließen? Ich muss zugeben, dass in meiner ersten Reaktion, als ich da gestern stand, ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht war und dachte, Mensch, das ist ja alles so im Rahmen des Erwartbaren und nichts Überraschendes und nichts Sensationelles. Ich glaube aber, dass genau darin die Qualität dieser Koalition, wenn es denn funktioniert, auch liegen kann. Und ich habe dieses ganze Gerede auch von Friedrich Merz im Vorfeld, wenn diese Regierung nicht alles ändert, dann ist zu 100% sicher, dass in 4 Jahren Alice Weidel Bundeskanzlerin wird. Das habe ich schon immer nicht nur für Unsinn, sondern auch für gefährlichen Unsinn gehalten. Ich glaube, es ist also es wäre sehr viel erreicht, wenn diese Regierung einfach vernünftig regiert, ohne diese ewigen Streitereien bei der Ampel, auch ohne diese destruktiven Tendenzen, die es insbesondere ja bei der FDP bekanntlich da am Schluss gab. Und ich glaube, dann sind wir schon einen Schritt weiter und sozusagen demokratische Kompromisse dann immer als Minimalkonsens zu denunzieren und zu sagen, es gibt nicht genug Zumutungen. Das hat dann auch immer so was Masochistisches, bestraft mich, nimmt mir das Geld weg. Aber gemeint ist natürlich auch immer, bestraft nur die anderen und mich nicht. Also da wäre ich ganz vorsichtig und insofern gehe ich eher mit meinem Gefühl der Beruhigung aus dem gestrigen Tag.
Die drei Parteien haben ja alle bekommen, was ihnen wichtig war. Die SPD den Mindestlohn, die CSU die Mütterrente, Steuererleichterungen für Unternehmen hat die CDU bekommen. Nice to have, sagt man dann, wenn man Geld hat. Aber das haben wir doch nicht, Herr Bollmann. Ich frage mal den Wirtschaftsjournalisten.
Nein, wir haben es nicht. Man muss eigentlich natürlich sagen, dass die Regierung sich ja doch durch diese Grundgesetzänderungen zur Schuldenbremse ein bisschen Spielraum verschafft hat. Dadurch, dass jetzt alle Militärausgaben, die mehr als 1% des Sozialprodukts sind, einfach rausgerechnet werden, nicht mehr auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Das macht im Haushalt schon mal beträchtliche Mittel frei. Und was ja ein bisschen untergegangen ist in der Debatte über die heldenhaften Verhandlungserfolge der Grünen in Sachen Infrastruktur, dass auch nicht komplett zusätzlich sein muss, sondern nur sozusagen alles, was einen bestimmten Anteil am Bundeshaushalt überschreitet. Also da ist auch noch ein bisschen Spielraum. Aber es bleibt natürlich dabei, die finanziellen Möglichkeiten sind beschränkt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum diese Steuersenkungen jetzt auch später und geringer ausfallen als von der Union ursprünglich im Wahlkampf angekündigt. Und was man natürlich auch sagen muss, was die Sache belastet, sind die Sonderwünsche der CSU, Stichwort Münterrente, Stichwort Agrardiesel, Stichwort Gastrosteuer, die auch nochmal mit einem hohen einstelligen Milliardenbetrag dazu Buche schlagen, und zwar jedes Jahr.
Ich möchte gerne mal beim Stichwort Mütterrente bleiben. Frau Lehmann, uns hat unsere Hörerin Gesa Ebert geschrieben vor der Sendung und sie sagte und legte großen Wert darauf die Feststellung, dass die Mütterrente doch eine Frage der Gerechtigkeit sei, weil dann die älteren Jahrgänge auch endlich die 3 Rentenpunkte bekommen, die, ich glaube, ab Jahrgang 92, also die Geburtsjahre der Kinder, die Mütter dann bekommen. Hat sie recht?
Gesa Ebert hat offenbar sämtliche Redaktionen angeschrieben.
Ach so.
Ich finde aber, sie hat einen Punkt. Also ist natürlich so, wieso sollte man Mütter, deren Kinder nach 1992 geboren sind, anders behandeln als Mütter, deren Kinder vorher geboren sind. Also es handelt sich eigentlich um eine Ausweitung für eine Gruppe, die wenig hat im Alter, das muss man mal sagen. Aber die Frage ist natürlich, wie bezahlt man es? Und derzeit ist es so, dass eigentlich alle Kosten auf die Beitragszahlerinnen umgelegt werden. Und das sind nun mal diejenigen, die jetzt entweder in Arbeit kommen oder, ja, man kann sagen, auf die junge Generation. Und man muss sich halt überlegen, wie macht man die, und davon, das werden immer weniger, und wie macht man die Sozialversicherungssysteme demografiefest? Und genau dieser Punkt wurde in den Koalitionsverhandlungen ausgeklammert, beziehungsweise man hat gesagt, man richtet dazu eine Arbeitsgruppe ein, beziehungsweise eine Expertenkommission. Und das sind die ganz großen Fragen, die eben noch verhandelt werden müssen.
Mhm. Naja, wenn ich nur ganz kurz dazwischen gehen darf, das mit der Mütterrente, die ist ja in den 90er Jahren mal eingeführt worden für ab 92 bewusst, um jüngere Frauen dazu zu animieren, Kinder zu bekommen. Ich weiß nicht, wie man Frauen, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, jetzt heute noch durch die Ausweitung der Mütterrente dazu animieren will, im Jahre 1969 weitere Kinder bekommen zu haben. Das ist ja, das zeigt ja genau diese Problematik bei den Sozialausgaben, dass ein Sozialprogramm, was man mal macht, dann aus Gerechtigkeitsgründen oder vermeintlichen Gerechtigkeitsgründen immer die Tendenz hat, sich dann nochmal weiter auszuweiten.
Wenn man es als familienpolitisches Instrument anlegt, aber eigentlich geht es ja darum, eine Lebensleistung zu würdigen.
Ja, oder? Genau. Bleiben wir beim Vertrag, in Anführungsstrichen. Es gibt keinen Wiedereinstieg in die Wehrpflicht, Herr Kissler, keinen Wiedereinstieg in die Atomkraftnutzung, keine Steuererhöhung, eine Steuersenkung für Privatpersonen erst Mitte der Legislatur, wird geprüft, gibt keine Grenzschließungen und Zurückweisung irregulärer Flüchtende, wohl nur in Abstimmung mit den Nachbarländern. Sind all diese Themen jetzt endgültig vom Tisch in den nächsten 4 Jahren oder ploppen die wieder auf?
Ja, in den nächsten 4 Jahren wird Politik gemacht und ab und zu wird man in den Koalitionsvertrag schauen und ab und zu nicht. Also wie gesagt, man darf ihn auch nicht überbewerten. Da ist eine Wegzehrung für Notlagen, aber wenn sich das politische Geschäft einigermaßen normal entwickelt, wird man sagen, gut, dass wir ihn haben, gut, dass wir ihn verstauen können. Gleichwohl habe ich jetzt eine kleine Gegenthese parat zu Herrn Bollmann. Mich beunruhigt dieser Vertrag. Mich beunruhigt er. Zum einen, wenn man 146 Seiten aufschreiben muss und 144, ist zunächst mal ein Dokument des Misstrauens. Man wurde auch deshalb so kleinteilig, weil man sich über die großen Leitlinien nicht hat einigen können. Wo es an Prinzipien fehlt, dann geht man gleich ins Register über, sozusagen. Das sind also praktisch 144 Seiten Fußnoten ohne Überschrift. Ich befürchte, dass wir auch eine überschriftenlose Regierung bekommen. Eine Regierung, die also ohne Prinzipien immer auf Sicht handelt. Und gerade das, was Sie sagen, macht mich noch skeptischer. Wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Heidewitzka ja. Kein Mensch weiß doch, ob diese Koalition in der Mitte der Legislaturperiode überhaupt noch am Ruder ist. Was ich auch grauenhaft finde. Wir werden das Rentenniveau bei 48% gesetzlich bis zum Jahr 2031 absichern. Mehrausgaben mit Steuernmittel. Also nach wie vor sollen dann der Steuerhaushalt, also die arbeitende Bevölkerung, für den immer größer werdenden Teil der Rentner zahlen. Rentenniveau von 48 ist europaweit, international betrachtet, korrigieren Sie mich, indiskutabel. Ich finde es indiskutabel, dass man die Rente...
Ja klar, Österreich ist 70%.
Ich finde es auch indiskutabel, dass man die Rente dann besteuern muss. Finde ich ganz schlimm. Da vergeht man sich auch nochmal an den älteren Bürgern unseres Landes. Generell fehlt hier einfach das, was versprochen worden ist, der Aufbruch. Und Herr Friedrich Merz ist mit einem einzigen Slogan in den Wahlkampf gegangen: Mit mir wird alles anders. Aber ich verspreche die große Politikwende, die sehe ich hier nicht. Das ist ein Wendchen.
Ja, was mir aber aufgefallen ist, dass man ja befürchtet hatte durch die Verfassungsänderung, die ja notwendig war wegen der Sperrminorität im neuen Deutschen Bundestag von Linker und AfD, damit man an Gelder rankommt, A für die Bundeswehr und B für Investitionen. Diese berühmten 500 Milliarden sollen ja nur zum Teil ausgegeben werden, zu 150 Milliarden, das ist das eine. Also es ist keineswegs so promiskuitiv, wie man sich das hätte vorstellen können, trotz SPD-Finanzminister, Klammer auf, Klammer zu. Hinzu kommt aber auch, dass hinter praktisch jedem Vorhaben ein Finanzierungsvorbehalt steht, bis auf die Bundeswehrausrüstung und jetzt, glaube ich, die 30% Abschreibungen für die Unternehmen, Herr Bollmann.
Ja, und das Finanzministerium wird ein SPDler sitzen, ja. Vermutlich Herr Klingbeil.
Ja, Dr. No, oder wie auch immer er seine Rolle machen wird.
Ist doch jemand anders im Gespräch?
Bitte?
Ist doch jemand anders im Gespräch?
Vielleicht der Amtierende, ich weiß es nicht.
Ach so.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie es, Herr Bollmann.
Naja, also ich würde auch auf Herrn Klingbeil tippen, dass sozusagen der einflussreichste SPD-Politiker dann auch Vizekanzler werden möchte am Kabinettstisch, aber endgültig sicher ist es noch nicht. Nein, in der Tat, das liegt eigentlich auch daran, dass ja auch alle sehen, dass wie eng die finanziellen Spielräume trotz Sondervermögen auch sind, auch in der jetzigen Weltlage und auch mit den etwas höheren Zinsen, die wir jetzt wieder sehen und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich dabei bleiben, dass es eben gerade unter diesen Vorzeichen eine Qualität ist, dass man jetzt nicht sagt, wir machen alles anders, wir machen die totale Disruption. Das war ja ein Problem der Ampelregierung, dass sie zu viele Sachen zu schnell wollten, beim Klimaschutz, Stichwort Heizungsgesetz und so. Und dass man, ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch so ein bisschen drüber über allem steht, dass man so ein paar Dinge jetzt ändert, die viele Leute auch aufregen, Stichwort Bürokratie und so weiter. Und dass man aber jetzt nicht um jeden Preis Dinge macht, die Leute wieder auf die Barrikaden bringen. Also ich fand zum Beispiel diese Abschaffung der Agrardieselsubvention zwar vollkommen richtig, aber man muss halt schon sehen, dass das sozusagen im ländlichen Raum angekommen ist als eine totale Missachtung dieser Großstädter gegenüber den ländlichen Räumen in diesem Land. Was, glaube ich, auch ein Grund war, warum die neue Regierung da jetzt wieder einen Rückzieher macht. Also da muss man, glaube ich, irgendwie so durchkommen. Und Herr Kissler, bei der Rente würde ich sagen, dass es ja doch ein Widerspruch ist, einerseits zu sagen, naja, die bezuschussen diese 48% aus Steuermitteln und andererseits zu sagen, es müssten eigentlich noch mehr als 48% sein. Das zeigt doch gerade, auf welcher schmalen Linie man sich da gerade auch in diesen Finanzfragen und was die Zukunft der Sozialsysteme betrifft, dann bewegt.
Ich finde, irgendeine optimistische Aussicht, dass das Rentenproblem so gelöst wird, ohne dass es finanziell implodiert?
Naja, was heißt implodiert?
Also immer weniger Rentenniveau, weil immer mehr ausgezahlt werden, immer weniger einzahlen, ganz platt. Ist das nicht unauflösbar oder wie müsste man das auflösen?
Natürlich wird sozusagen, ich meine, wir reden ja, die Rentengarantie ist ja jetzt befristet. Natürlich wird es danach wahrscheinlich ein Stück weit abschmelzen. Aber auch da würde ich sagen, es ist dann halt ein Kompromiss aus mehreren Faktoren. Das etwas sinkenden Rentenniveau, etwas steigenden Beiträgen, etwas mehr Steuerzuschüssen etc. Aber auch da, glaube ich, ist so ein bisschen die Lehre der jetzigen Regierung aus den vorangegangenen Dingen, dass man da eben nicht zu disruptiv vorgehen sollte und Disruption als Selbstzweck, wie gesagt, halte ich auch in der jetzigen politischen Lage innen wie weltpolitisch für ein bisschen gefährlich.
Frau Lehmann, was halten Sie von diesem Finanzierungsvorbehalt? Kann das nicht auch ein gutes Mittel sein, dass man über all die Dinge, die in diesen 144 Seiten ja gewollt werden, aber nicht unbedingt gemacht werden können, weil die Finanzierung beispielsweise fehlt, wenn es um Finanzierung geht, kann das nicht auch einen gewissen Reformdruck erzeugen, der positiv ist?
Ja, also bestimmte Sachen sind ja quasi schon aufs Gleis gesetzt worden, also Stichwort Planungsbeschleunigung. Mhm. Selbst wenn es heißt, dass man jetzt von 6 Jahren Genehmigung auf 6 Monate runtergeht, ja, also dieses sogenannte Deutschland-Tempo, das ist ein Tempo, was unter der Ampel eingetütet worden ist, und zwar für die LNG-Terminals und alles, was mit dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert wird, soll jetzt unter dieses neue Deutschland-Tempo fallen. Aber dass die Finanzen so knapp sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich in einem Punkt nicht einigen konnte. Und zwar, dass man sagte, man vergrößert eben auch die Einnahmebasis, indem man schaut, dass man bei großen Vermögen über Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer. Und wir haben ja in Deutschland sehr, sehr große Vermögen, also ich glaube 9 Billionen Euro sind es summa summarum, dass man da irgendwie versucht, was umzuverteilen und dass die Gemeinschaft eben mehr profitiert davon, dass einige wenige sehr, sehr viel besitzen. Und das hat man nicht geschafft, beziehungsweise die Union wollte das nicht. Hat das wahrscheinlich auch nicht ihren Mitgliedern, ihrer Klientel verkaufen können. Und insofern fallen jetzt auch die versprochenen Entlastungen, Stichwort Entlastung für kleine und mittlere Einkommen, entsprechend vage aus. Es steht ja noch gar keine Zahl dahinter, beziehungsweise wird gesagt, es wird angestrebt in der Mitte der Legislatur, also kein Ort, also kein Datum, kein Betrag, keine Größenordnung. Und solange man da nicht nochmal einen Korridor öffnet, macht man es eigentlich wie die Ampel. Man bindet sich die Hände zusammen und sagt, wir wollen keine Steuererhöhung. Aber die Ampel hat ja eine doppelte Fessel angelegt, keine Steuererhöhung, keine Aufweichung der Schuldenbremse. Und man bindet sich quasi selbst.
Wer hat denn jetzt gewonnen oder verloren bei diesen Koalitionsverhandlungen, Herr Bollmann?
Also ich würde sagen, die Tatsache, dass es ja bei beiden Parteien, in beiden Parteien Kritiker gibt, die sagen, wir haben uns nicht genug durchgesetzt, zeigt doch, dass es am Ende relativ ausgeglichen ist. Also bei der Zahl der Ministerien würde ich sagen, geht der Punktsieg eindeutig an die SPD mit 7 Ministerien bei 16% Wahlergebnis. Bei den Inhalten ist es pari pari, würde ich sagen. Die SPD hat ja doch, was die Wirtschaftsankurbelung, Arbeitsmarkt betrifft, ein paar Dinge zugestimmt, die eigentlich gegen sozialdemokratische Prinzipien verstoßen. Sie will diese, es ist ja sehr unpopuläre Bürgergeldreform, die SPD in der letzten Wahlperiode durchgesetzt hat, wieder rückgängig machen. Sie will auch in diesen Bereichen Arbeitszeit, Arbeitsschutz, hat sie ein paar Zugeständnisse gemacht, was auch eigentlich der SPD-Politik früherer Jahre stark widerspricht. Also da gibt es dann auch von der Seite Zugeständnisse. Und bei den Steuern, würde ich sagen, ist es halt so ein Mittelweg zwischen der SPD-Forderung nach höheren Steuern und der Unionsforderung nach niedrigeren Steuern. Und diese sozusagen ganz kleinen Steuersenkungen, auf die man sich jetzt geeinigt hat, sind dann halt auch der Korridor, der da dazwischen liegt. Wobei ich tatsächlich bei Vermögens- und Erbschaftssteuer aus unterschiedlichen Gründen sehr skeptisch wäre. Vermögenssteuer ist halt unglaublich, mit nur unglaublich bürokratischem Aufwand, um das Thema nochmal zu sagen, verbunden, was die Erhebung betrifft. Wir haben ja auch gesehen, was bei der Grundsteuer los war, als das alles neu vermessen werden musste. Bei der Erbschaftssteuer haben wir halt dann wieder das Problem mit den Unternehmen. Ich finde, die einzige Frage, und ich glaube, deshalb ist das mit der Einkommensteuer auch so vage formuliert, ist halt, wenn man sozusagen einen ausgeglichenen Einkommensteuertarif haben will, im mittleren, unteren Bereich absenkt, ob man dann ganz am oberen Ende von einer höheren Einkommensschwelle als bisher ganz leicht den Spitzensteuersatz erhöht, was ja Friedrich Merz sogar bei uns in der Zeitung vor knapp 2 Jahren mal vorgeschlagen hatte und dann aufgrund von massivem Widerstand in der eigenen Partei wieder einsammeln musste, dann hätte man, um vielleicht ganz kurz noch mal etwas technisch zu werden, diesen Effekt, dass mittlere Einkommen bei Singles zu 50% oder über 50% schon Abgaben belegt werden und dann jeder Euro, der oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient wird, dann nur noch mit 42%, also sozusagen weniger prozentual, wenn man mehr verdient, dann könnte man sozusagen, wenn man in der Mitte senkt und ganz oben ein ganz klein bisschen erhöht, könnte man diesen Tarifverlauf etwas gleichmäßiger gestalten. Aber das ist natürlich dann für alle Beteiligten auch ein bisschen eine Prinzipienfrage. Und es ist auch eine Finanzierungsfrage, weil man natürlich oben, wenn man das nicht übertreiben will mit den Steuererhöhungen, bei weitem nicht so viel einnimmt, wie man dann in der Mitte verliert.
Der deutsche Michel schläft nicht, Herr Kissler. Das haben Sie gesagt in einem Kommentar vor 2-3 Tagen. Das bezog sich, glaube ich, auch schon auf die Umfrageergebnisse, die Sie dort zitiert haben. Die CDU ist unter Druck, die AfD ist ja auf den Fersen. Sagen wir doch, wie es ist. Hat das hauptsächlich mit dem Ansehen von Kanzler ins B. Merz zu tun?
Naja, es hat meines Wissens noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik einen Kanzlerkandidaten gegeben, der mit seiner Partei die Wahl gewinnt und während er sich dran macht, das Wahlergebnis in die Scheue einer Regierungsbeteiligung zu übersetzen, verliert er rapide an Ansehen. Wir reden ja hier von, wenn ich es prozentual ausdrücke und nicht in Prozentpunkten, von ungefähr 20% Rückgang der Werte, also von 28,5 auf zuletzt 24%. Das ist ein dramatischer Ansehensverlust, sowohl in ihn persönlich als auch in die Kompetenz der Union. Er startet ja in das Amt als jemand, der entscheidende Wahlversprechen gebrochen hat. Bitte rausschneiden, wir können nichts rausschneiden. Okay, also der entscheidende Wahlversprechen gebrochen hat. Schuldenbremse bleibt, Schuldenbremse ist weg. Das Fünf-Punkte-Programm der Migrationspolitik, für das er ja einen großen Krach im Bundestag in Kauf genommen hat, wurde verabschiedet mit Stimmen der AfD, findet man nicht wieder im sogenannten Koalitionsvertrag. Man findet eine gewisse Stellschraubenveränderung an der Migrationspolitik, aber nicht diesen Paradigmenwechsel, den er gesprochen hat. Das gleiche gilt von der Wirtschaftspolitik und sozial- und gesellschaftspolitisch hat sich die SPD eigentlich ja quasi komplett durchgesetzt. Gleichstellung als Staatsauftrag, Demokratie leben wird fortgesetzt, Cannabis wird beibehalten, Selbstbestimmungsgesetz wird beibehalten. Also Herr Friedrich Merz hat ein großes Interesse daran, dass er Kanzler wird, an gesellschaftlichen Entwicklungen wenig. Und deshalb glaube ich, dass viele, die die CDU-CSU gewählt haben, ich beschreibe das jetzt nur, ich spreche jetzt nicht für die, aber viele, die die CDU-CSU gewählt haben, fühlen sich durch das Vorgehen von Friedrich Merz seit dem Wahltag getäuscht. Das lassen sie ihn spüren in sinkenden Umfragewerten. Er setzt nun alles auf Rot gewissermaßen. Er sagt, die Wirtschaft wird anspringen. Und wenn die Wirtschaft läuft, dann grummeln die Leute nicht mehr. Das kann ich irgendwo verstehen. Wenn es einem gut geht, dann ist einem egal, was da jetzt auf Seite 73, 74 steht. Oder man sagt vielleicht, na gut, Politiker, ein Hund ist er schon, so sind sie halt. Aber ob die Wirtschaft anspringt, das steht, glaube ich, zumal nach den neuen Zolldisruptionen mehr denn je in Frage. Mhm. Und alles nur darauf zu setzen, halte ich für hochgradig riskant. Also Herr Friedrich Merz ist ein Zocker, würde ich sagen, hat keinen strategischen Weitblick, hat auch keine politische Klugheit, wenn ich jetzt gestern wieder diese Interviewäußerung von ihm höre, wo er gesagt hat, ja, natürlich sollen die fossilen Brennstoffe teurer werden, damit die Leute eben auf andere Heizmittel umsteigen. Das einfach so mal rauszuplaudern.
Das ist CDU-Programm.
Ja, aber ich finde es doch sehr unklug und sehr flapsig. Ich glaube, dass er nicht deswegen gewählt worden ist. Und er ist auch nicht dafür gewählt worden, die Schuldenbremse aufzulösen und kaum eine Migrationswende zu machen. Also mal, wir sehen, wie das ausgeht. Heute war ein Gespräch mit den Bezirksvorsitzenden und Kreisvorsitzenden von CDU, 14 bis 16 Uhr. Da soll er schon ein paar Leviten gelesen bekommen haben. Aber die CSU hat zugestimmt heute. Die CDU wird es erst recht und dann müssen sie regieren. Mhm. Und da muss man schauen, was rauskommt. Aber das hier ist keine Grundlage, die mich als Staatsbürger hoffnungsfroh stimmt.
Ja, Frau Lehmann, so ein bisschen ist ja der Friedrich Merz in der doppelten Brandmauer. Einmal die Brandmauer gegen die AfD, klar, und dann so ein bisschen jetzt die Willy-Brandmauer, möchte ich es fast mal nennen. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als mit der SPD zu koalieren. Das wird einen Konservativen natürlich nicht schmecken. Die haben 55% rechts der Mitte bekommen bei der Bundestagswahl und kriegen jetzt doch wieder eine sozialdemokratisch durchgehauchte Regierung. Frau Lehmann, können Sie verstehen, dass Konservative da Phantomschmerzen haben? Oder wie das Andreas Reuter, der Historiker, nennt, die babylonische Gefangenschaft der CDU?
Sie rechnen die rechtsextreme AfD jetzt aber komplett konservativ ein?
Nein, unter rechts. Alles, was rechts der Mitte ist, auch Konservative. Ne? Ich will das nicht gleichsetzen, um Gottes Willen.
Ja, ich würde sagen, das war ein Scheitern mit Ansage. Mhm. Also diesen Stil, ich würde sagen, diesen trumpistischen Stil oder zu kopieren, zu sagen, ich habe einfache Lösung für komplexe Probleme und guck nicht mehr rechts und links und wenn ich erstmal im Amt bin, dann mache ich alles mit einem Federstrich. Das hat ihn erstmal ins Amt gebracht. Also den Leuten zu sagen, wählt mich und dann wird alles anders. Mhm. Und wir wussten das, beziehungsweise wer in Wahlprogramme guckt, der wusste auch, dass das nicht so funktionieren kann. Und wir können eigentlich nur froh sein, dass es so nicht funktioniert. Wir sehen ja gerade in den USA, was passiert, wenn jemand, der nicht rechts, nicht links guckt, im Amt ist und dann seinen Stiefel durchzieht. Das Ergebnis ist Chaos. Also wenn man auf niemanden mehr Rücksicht nimmt, nur noch sich selbst sieht, dann stürzt man alles um einen herum und anschließend sich selbst ins Chaos. Und wir haben jetzt eben einen Friedrich Merz, der auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist und der geerdet ist und all das, was eigentlich klar war, dass das kommen muss, der braucht Geld zum Regieren, der braucht Geld für seine Versprechen, der kann nicht gegen den Willen seiner europäischen Nachbarn, die er jetzt braucht, um eine europäische Wirtschaftspolitik und Verteidigungspolitik eben ohne die USA zu schmieden, da kann er nicht einfach sagen, ist mir egal, was ihr sagt, ich setze euch jetzt meine Migranten vor die Tür, beziehungsweise seht doch zu, wie er mit denen klarkommt. Das geht nicht. Man braucht Partner, man braucht Verbündete. Deutschland ist eine Exportnation, ist massiv angewiesen darauf, auch auf das Wohlwollen seiner Partner. Und man kann nicht so handeln, als gäbe es um uns herum keinen Morgen mehr. Und insofern war das alles klar. Merz ist in der Realität angekommen. Man wünscht sich, dass das aufhört mit diesen Sprüchen. Also, dass man irgendwie versucht, sich auch für komplizierte Lösungen eine Legitimationsgrundlage zu holen und nicht den Leuten vorgaukelt, so wie die AfD es macht, ihr müsst nur einfach uns wählen, dann wird alles anders, sondern sagen, die Leute mitnimmt, die eigene Wählerschaft mitnimmt und sagt, wir müssen ein paar Dinge verändern und ich brauche euer Vertrauen dafür.
Das Flapsige bei Herrn Merz, Herr Bollmann, kann es sein, dass sich Friedrich Merz in Zukunft gar nicht mehr so schrecklich viel um Innenpolitik kümmern kann, will und muss, weil er dafür auch Leute hat, zum Beispiel den Thorsten Frey oder auch den Alexander Dobrindt, ein bekannter Strippenzieher und aber auch Stratege, und sich auf die Außenpolitik konzentrieren wird? Und erleben wir da einen anderen Friedrich Merz?
Also das wird er sicher ein Stück weit tun. Alle Kanzler bisher haben irgendwann ihre Erfüllung in der Außenpolitik gesehen und angesichts der Weltlage, die wir jetzt haben, gibt es da ja eine gewisse Dringlichkeit. Ich glaube tatsächlich, dass Friedrich Merz die Europapolitik auch am Herzen liegt. Deshalb habe ich mich in der Migrationspolitik auch immer ein bisschen darüber gewundert, dass er da im Wahlkampf noch, das hat er dann ja auch gleich abgeräumt am Tag nach der Wahl, im Wahlkampf noch ein paar Punkte drin hatte, die gegen Europarecht verstoßen und die auch unsolidarisch waren gegenüber den europäischen Nachbarländern. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt passé. Und dass er da schon in der Tradition von Kohl und Schäuble auch steht an dem Punkt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch oft übersehen wird, weil ja jetzt hier eben auch zum Teil so die Tonalität war und Merz sich das ja zeitweise auch selber angezogen hat, als wäre die AfD vor allem ein Problem der Unionsparteien. Das ist ja nicht der Fall. Also wenn man sich die katholisch-konservativen Gegenden in Deutschland anschaut, das sind ja die, die zumindest bis vor kurzem noch am meisten immun waren gegen die Populisten, weil es, glaube ich, auch kaum einen größeren Gegensatz zwischen Konservatismus und dieser Sorte von Rechtspopulismus gibt. Und das sind ja eher die klassischen sozialdemokratischen Milieus oder in Ostdeutschland die PDS- und Linksparteimilieus, die jetzt abgewandert sind zur AfD. Und man hat, glaube ich, auch ein ganz falsches Bild von der Tradition der CDU. Wenn man jetzt sagt, Merz bricht mit CDU-Tradition, wenn man sich anguckt, wer die großen Ausgabenprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht hat, Adenauer, die dynamische Rente, ist genau das Thema, was wir eben diskutiert haben, Rentenerhöhung von einem Tag auf den anderen um 70%. Und heute schauen wir, wie wir das finanzieren. Helmut Kohl, die deutsche Einheit aus der Portokasse, Staatsschulden damals glatt verdoppelt von 1 Billion auf 2 Billionen, D-Mark, damals noch keine Euro, und Angela Merkel mit diesen Schuldenpaketen in den großen Krisen von Finanzkrise bis Corona.
Und die Pflegeversicherung
Die Pflegeversicherung bei Kohl noch, genau. Ja. SPD war ja immer die späte Amtszeit von Helmut Schmidt nach den beiden Ölpreiskrisen, war geprägt von Appellen, den Gürtel enger zu schnallen. Und Gerhard Schröder hat bekanntlich die Hartz-Reformen gemacht. Also ich glaube, das wäre jetzt ein falsches Bild. Was eher nicht traditionelle CDU war, waren manche Sprüche, die Friedrich Merz im Wahlkampf gemacht hat und eben auch dieses Zusammenwirken, Zusammenarbeit darf man es ja nicht nennen, mit der AfD in der Migrationspolitik im Januar, was ja dazu geführt hat, dass die Linkspartei jetzt mit fast 10% im Bundestag sitzt, was ja die Mehrheitsbildung und Mehrheitsverhältnisse auch enorm erschwert. Also ich meine, er hätte mit der SPD ganz anders reden können, wenn es auch eine schwarz-grüne Mehrheit theoretisch gegeben hätte. Und das wäre ohne diese AfD-Aktion wahrscheinlich der Fall gewesen.
Schwarz-rote Koalition, was taugt die Vereinbarung? Fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Und dann fragen wir uns doch jetzt einfach mal, wie wird diese Koalition in Zukunft arbeiten? Wir haben den Herrn Söder, der in München sitzt und sicherlich alle zwei Wochen gerne mal nach Berlin vorbeikommt, um an einem Koalitionsausschuss teilzunehmen.
Viele offene Fragen. Da freuen sich alle schon drauf.
Freuen
sich,
ja, ganz besonders, hat er ja deutlich gemacht gestern bei der Vorstellung. Wird das das Organ sein, das diese Regierung leitet und wird die geräuschärmer sein als die Ampel, Frau Lehmann? Kann man sich das vorstellen bei den Herrschaften? Es sind ja hauptsächlich Herrschaften, die man da gestern gesehen hat. Nur Frau Esken als einzige Frau. Wir werden erleben, was wir für eine Kabinettszusammenstellung bekommen, aber das liegt in der Zukunft.
Ja, hoffentlich nicht das Verhältnis 1:4, also das wäre schlecht oder eins.
Ja, das können wir ausschließen.
Das schauen wir mal. Aber wie arbeiten die zusammen? Haben Sie eine Fantasie, wie das besser sein kann als unter den Ampelzeiten?
Also ich habe schon, das haben auch alle versichert, ja, dass da Vertrauen gewachsen ist. Also das war sozusagen einer der häufigsten Begriffe, der gestern gefallen ist, Vertrauen. Wir haben Vertrauen aufgebaut, das Vertrauen ist gewachsen. Und ich glaube, das ist von beiden Seiten von dem Wunsch geprägt, dass es irgendwie funktioniert. Also weder anders als die FDP seinerzeit hat die SPD kein gesteigertes Bedürfnis, diese Koalition vorzeitig zu beenden. Mhm. Also die reden ja immer viel von staatspolitischer Verantwortung. Und das machen die zum einen, weil sie so in ihrer DNA, wir sind doch eine Partei, die irgendwie angetreten ist, dieses Land zu regieren. Wir wollen das irgendwie machen bis zum bitteren Ende. Also wenn sie einmal dabei sind, dann bleiben sie dabei. Ich weiß gar nicht, ob die SPD jemals eine Koalition von sich aus verlassen hat. Ich glaube nicht. Das waren immer die anderen, die dann von der Fahne gegangen sind.
Naja, Schröder hat vorzeitige Neuwahlen.
Schröder, aber natürlich in der Hoffnung, dass er das nochmal gewinnt, stimmt. Und Brandt hat auch mehrmals also die Vertrauensfrage gestellt. Aber egal. Also die wollen nicht aus dieser Koalition raus und die Union will halt einfach regieren. Ja, also die will das Ding jetzt 4 Jahre lang ins Ziel bringen und dann möglichst weitere 4 Jahre und dann nochmal 4 Jahre. Wir kennen ja die Union, ne? Einmal an der Macht, immer an der Macht. Und es ist aber auch die Erkenntnis, dass man irgendwie mit dieser ja jetzt mittlerweile auf 25% erstarkten AfD umgehen muss. Also man kann den Leuten nicht noch einmal das Gefühl geben, dass diejenigen, die sie regieren, sich permanent mit sich selbst beschäftigen und permanent zerstreiten. Das ist ja genau der Nährboden, auf dem die AfD wächst und gedeiht. Also neben dem thematischen Migration ist das die Eliten da oben, die kriegen es einfach nicht hin. Und so ist der Wille, dass man zusammen gut regiert und möglichst geräuscharm regiert, doch relativ, so habe ich das wahrgenommen, relativ ausgeprägt.
Also man braucht Erfolge. Natürlich kommt das Wirtschaftswachstum, gehen die Migrationszahlen so zurück, dass es kein großes Aufregerthema in der Bevölkerung mehr ist, dann ist die Chance doch ganz gut, die AfD zurückzudrängen. Herr Kissler, was meinen Sie denn? Was steht irgendwas drin in dem Programm, das uns jetzt vorliegt? Nennen wir es mal Programm. Zum Beispiel beim Thema Migration, dass Sie da optimistisch stimmen könnte?
Ja, was mich zunächst mal nicht optimistisch stimmt, ist, wenn Leute, die gerade dabei sind zu regieren, sich gegenseitig öffentlich ihr Vertrauen aussprechen. Ja, was sollen sie denn sonst machen? Die können ja nicht sagen, wir starten jetzt mit Misstrauen. Ich habe mir nochmal die letzte Bundestagsdebatte angeschaut, wo Merz und Klingbeil aufeinander getroffen sind. Also da hat Klingbeil Merz als wirklich übel beschimpft, hat ihn als Pöbler, glaube ich, sogar bezeichnet, als der alte, meckrige Onkel, der immer am Rand sitzt, nichts auf die Reihe kriegt, aber alles besser weiß. So kam mir Ihre Rede vor, Herr Merz. Jetzt kann man sagen, na gut, das war jetzt irgendwie Oppositions- und Regierungsgetöse, aber ich glaube mir einfach nicht, dass dort ein Vertrauensverhältnis jetzt schon gewachsen ist. Das kommt vielleicht, wenn das lange geht, dieses Bündnis, was ich nicht weiß. Herr Klingbeil halte ich für einen sehr durchtriebenen Machtpolitiker. Er ist verantwortlich für das schlechteste Ergebnis der SPD und hält sich trotzdem im Sattel. Da muss man schon also ein gutes Verhältnis zur Macht und zum eigenen Ellenbogen haben. Eigentlich hätten beide Parteivorsitzenden sagen müssen, wir haben es verbockt, wir treten zurück. Jetzt sollte es offenbar bei Frau Esken allein abgeladen werden, dass die da nicht mitspielt, kann ich sogar verstehen. Also sie sind beide geschwächt und gestärkt hat sie einzig das Brandmauerdogma der Union. Ich sehe das kritisch im Gegensatz zu der Diskutanten hier. Ich finde, man kann also nicht dauerhaft an der Brandmauer festhalten, wenn an den Kommunen schon miteinander gearbeitet wird, aber das muss die Partei selber entscheiden. Was Herr Merz versprochen hat, ist Asyl- und Migrationswende. Und jetzt heißt es, es kann zu Rückweisungen kommen, allerdings nur in Abstimmung mit den Nachbarstaaten. Das wird nicht sehr viel sein, befürchte ich. Oder es wird nicht so viel sein, dass er das als durchgreifende Migrationswende wird verkaufen können. Und dann kommt ja noch dieser absurde Passus hinein in die Koalitionsvereinbarung, es steht drin, abgelehnte Asylbewerber müssen unser Land wieder verlassen. Das hat wortgleich, glaube ich, Herr Scholz auch so gesehen. Das ist zunächst mal einfach, wenn man es niederschreibt, ändert sich nichts. Das Problem sind die Geduldeten, also die abgelehnten Asylbewerber, die nicht ausgeschafft werden. Und dann kommt gleich danach der Satz für geduldete Ausländer, die gut integriert sind. Und dann kommt noch was und dann geht der Satz zu Ende, werden wir einen befristeten Aufenthaltstitel schaffen. Also geduldete Ausländer sind genau diese abgelehnten Asylbewerber, die im Satz vorher noch das Land verlassen mussten. Und zwei Sätze später heißt es dann, für die schaffen wir, wenn sie sich integriert haben, einen befristeten Aufenthaltstitel. Also ich glaube nicht, dass dauerhaft man des Migrationsproblems dadurch Herr wird. Es sind Ansätze da, aber ich glaube, es ist alles in allem zu kurz gesprungen. Und wenn jemand sagt, ich habe die CDU gewählt, weil ich Herrn Merz geglaubt habe, dass es mit ihm wirklich eine fundamentale Änderung der Migrationspolitik gibt, dann werden diese Leute vermutlich enttäuscht sein und dann wird man dadurch der AfD keine Wähler abspenstig machen. Hinzu kommt ja noch ein letztes, die haben mittlerweile eben auch viele Überzeugungswähler. Also am Anfang waren es, glaube ich, noch sehr viele Protestwähler, einfach so, man jetzt red ich, so in dem Gestus, ne, jetzt red ich und dann wähle ich Protest. Es hat sich, glaube ich, dort auch ein Milieu verfestigt und je weniger es die andere Parteien schaffen, auf diesen neuralgischen Feldern der Migrations- und Wirtschaftspolitik zu punkten, umso mehr wird sich es dort verfestigen. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Wir haben nächstes Jahr, glaube ich, 3 Landtagswahlen. Ich bin gespannt. Ja. Das habe ich lange geredet.
Ja, aber, ja, Entschuldigung. Ich wollte das an einem Punkt vielleicht widersprechen.
Ja, gerne,
also wenn man,
gerne.
Ich glaube, der Erfolg in der Migrationspolitik wird sich nicht daran bemessen können, wie viele Ausländer man wieder außer Landes geschafft hat. Weil das ist ja genau das Narrativ der AfD, die sagt, all unsere Probleme rühren daher, dass wir hier zu viele Menschen haben, die eigentlich gar keine Deutschen sind.
Es geht um abgelehnte Asylbewerber, nicht um Ausländer.
Ja, aber abgelehnte Asylbewerber genau, das ist sozusagen die illegale Migration ist unser Hauptproblem, nicht der Klimawandel, der Milliardenkosten verursacht, nicht der Krieg in der Ukraine, nicht die alternde Gesellschaft. Das ist alles gar kein Problem, ja, obwohl das eigentlich die Probleme sind, die uns wirklich belasten, Stichwort Sozialsysteme, sondern das Problem sind irgendwie, wie viel sind es? 200.000 Menschen, die hier illegal hergekommen sind und die wir nicht wieder loswerden. Aber das ist doch eine Fake-Erzählung. Das ist eine Fake-Erzählung. Vor allen Dingen, wieso sollte man Menschen abschieben, die sich hier integriert haben, die hier arbeiten, die eine Ausbildung machen?
Das ist rechtsstaatlich natürlich.
Ja, aber das ist doch. Da streut man doch den Leuten Sand in die Augen.
Ja,
und das ist genau das, was die AfD groß macht.
Das finde ich jetzt nicht. Es gibt viele verschiedene Probleme, die auf einer gleichen Ebene regieren. Aber dass das ein wichtiges Problem ist, auch finanziell und auch sozialpolitisch, finde ich schon.
Vielleicht tut es ja auch die Fakten. Die Zahl der neuen Asylbewerber in Deutschland ist ja um fast ein Drittel zurückgegangen unter der Ampelregierung. Das ging natürlich im Wahlkampfgetöse ein wenig unter. Vielleicht ändert tatsächlich auch das neue europäische Recht, GEAS, das im nächsten Jahr wirksam wird, tatsächlich etwas in der Situation in ganz Europa. Und dann kann man vielleicht auch etwas entspannter über Migration und über mögliche Politiken dort diskutieren. Das ist ja immerhin denkbar. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Wirtschaft, Herr Bollmann. Wir haben jetzt das Thema Migration kurz gestreift, wozu ja einiges im Koalitionsvertrag drinsteht. Milder als im 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz. Welche Überraschung, ist ja auch schließlich ein Kompromisspapier mit der SPD zusammen. Aber bei der Wirtschaft sehen Sie tatsächlich bei den bisschen Abschreibungen, die geboten werden, den günstigen Industriestrom, etwas Bürokratieabbau, dass das wirklich ein Initiativ sein kann, ein Impuls für neue Wachstum. Heute haben wir ja gehört, dieses Jahr kriegen wir kein gutes Wachstum. Im nächsten Jahr, ich glaube, 1,4 oder 1,6% prophezeit.
Ja, also ich glaube, das kommt wirklich ganz entscheidend darauf an, wie bei diesen Themen, die sich jetzt nicht so in Prozent ausdrücken lassen, wie Bürokratieabbau, Digitalisierung, solche Dinge, man da wirklich vorankommt. Das ist, glaube ich, noch nicht gesichert. Ich halte auch diese Idee mit dem separaten Digitalministerium nicht für optimal, wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, ein neues Ministerium aufzubauen und das dann ja auch keine unmittelbaren Kompetenzen und Durchgriffsrechte hat. So, wahrscheinlich hätte man lieber, statt es der CSU zu geben, das Innenministerium mit einem Digitalfreak besetzen sollen, weil die haben ja wirklich Durchgriff auf, also die sind ja sozusagen der Dienstherr der Bundesregierung. Die könnten wirklich eins zu eins was machen. Also da, das halte ich auch noch nicht für ausgemacht, aber das ist eben eine Sache, die sich dann in der Regierungspraxis beweisen muss. Was ich nochmal betonen würde gerne, weil eben die Frage Vertrauen war und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon ein Lerneffekt, dass man hat ja bis vor kurzem jahrelang gesagt, um die Rechtsextremisten klein zu halten, muss man die Unterschiede im demokratischen Spektrum deutlicher machen. Und selbst wenn zwei Parteien regieren, wie GroKo, letzte GroKo, müssen die Parteien ihr Profil schärfen, das heißt sich sozusagen außerhalb des Kabinetts sich permanent beschimpfen. Dann hat man gesagt, weil GroKo irgendwie so eine Konsenssoße ist, brauchen wir jetzt unbedingt eine Nicht-GroKo-Regierung. Ich meine, es hätte ja bei der letzten Wahl 2021 auch eine Mehrheit für eine GroKo gegeben, hat man aber gesagt, nein, das stärkt nur die AfD. Hat man Ampel gemacht, hat nur dazu geführt, dass die AfD noch stärker geworden ist. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich und auch entgegen dem Wahlkampf eben, den Friedrich Merz geführt hat, das ist, glaube ich, auch für ihn ein Lerneffekt, dass dieses krampfhafte sich gegenseitig beharken innerhalb des liberaldemokratischen Spektrums das Problem der Rechtspopulisten nicht bekämpft, sondern eher verstärkt. Und dass man doch statt immer nur Probleme zu beschreiben, den nie Untergangsszenarien der Extremisten hinterherzulaufen, doch eben auch mal selber Dinge voranbringen muss und selber auch mal irgendwie eine positivere Tonalität an den Tag legen muss. Da kann ich ich finde in der Tat auch, das muss man auch selbstkritisch für den Journalismus sagen. Ich wage zu behaupten, dass unsere Zeitung sich da nicht so sehr hervorgetan hat, aber es gab ja viele, die schon während der Koalitionsverhandlungen, als man 0, nichts wusste über diesen Koalitionsvertrag, gesagt und geschrieben haben, alles Mist, daraus kann ja nichts werden und so. Und das ist, finde, hat auch so eine Art von billigem, naja, eben auch fast schon Populismus in den Journalismus Einzug gehalten, was ich auch mit, um es vorsichtig zu sagen, gemischten Gefühlen betrachte.
Okay, wir reißen uns zusammen in dieser Schlussrunde. Frau Lehmann, wenn es so etwas wie ein 100-Tage-Programm geben würde, ich weiß nicht, ob Friedrich Merz das vorhat, aber ich könnte ihm das schon zutrauen. Was müsste denn da drinstehen aus Ihrer Sicht?
Puh. Also ich finde, was man machen kann, ist, dass man die guten Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, tatsächlich, aus meiner Sicht guten Dinge, tatsächlich schnell anpackt. Und zwar Investitionen in die Bildung. Da steht ja viel drin, also Startchancenprogramm soll fortgeführt werden, die Sprachkitas sollen wieder eingeführt werden. Und das sind auch tatsächlich Sachen, wo ich denke, die betreffen die Leute in ihrem Alltag. Mhm. Außerdem würde ich die Zukunft des Deutschland-Tickets so schnell wie möglich sichern. Ich würde dafür sorgen, dass der Bahnausbau weitergeht, also dass die Streckensanierung in dem Tempo, in dem sie zuletzt stattgefunden haben, auch vonstatten gehen. Und alles, was man so sagt, was jetzt schnell kommen müsste, wir brauchen Zölle, eine Gegenoffensive gegen Trump, wir müssen verteidigungsfähig sein. Das sind ehrlich gesagt Sachen, die auch auf europäischer Ebene liegen. Also wenn man sagt, okay, was muss Merz in den ersten 100 Tagen machen? Er muss nach Frankreich reisen, er muss nach Polen reisen, er muss nach Brüssel reisen, er muss ins Baltikum reisen, also die Partner einsammeln. Und zwar, ich würde sogar sagen, nicht zuallererst in die USA reisen.
Okay. Ich glaube, er macht erst Polen und Frankreich. Herr Kissler, Ihr 100-Tage-Programm für Friedrich Merz.
Das finde ich sehr gut, diese Bescheidung, die Kollegin vorgeschlagen hat. Also jetzt nicht auch meinen, man könne als Deutschland hier allein den Weltfrieden oder ohne die EU jetzt hier ein Schutzschild aufspannen gegenüber den Zöllen oder gegenüber Putin. Das sehe ich auch so. Journalismus muss immer kritisch sein, finde ich. Journalismus ist Machtkritik. Also lieber zu kritisch als zu viel Klaköre haben in den eigenen Reihen. Und mich bestätigt dieser Koalitionsvertrag in meiner Skepsis. Ich hoffe da nicht populistisch gewesen zu sein. Ich finde zwei Dinge gut im Koalitionsvertrag. Zum einen, dass das Wahlrecht wieder so geändert werden soll, dass der Bundestag zwar so verkleinert bleibt, wie er ist, aber trotzdem jeder Wahlkreisgewinner wieder ein Mandat bekommt. Das finde ich sehr gut.
Viel Spaß bei der Ausgestaltung,
absolut.
Aber da kommen wir noch drauf.
Ja. Aber gerade in meiner...
Das weiß ich, widersprechende Ziele, aber...
Gerade in meiner oder unserer südwestdeutschen Heimat, in Mannheim und Heidelberg, ist überhaupt nicht vertreten, der von Ludwigshafen auch nicht, also Grüße ins Sendegebiet, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass man nun diese Umsatzsteuersenkung für die Speisen in der Gastronomie hat. Ich glaube, wenn man Vertrauen zerstört hat, und Herr Friedrich Merz ist ein großer Rosttäuscher vor den Wählern, er hat wirklich Vertrauen zerstört, da muss man Vertrauen wieder gewinnen. Und das geht nur mit Verlässlichkeit. Also dass man wirklich versucht, in den ersten 100 Tagen Dinge anzukündigen, die man A, umsetzen kann und die man B dann aber auch umsetzt. Und das können wirklich nur innenpolitische Maßnahmen sein. Und da hat ja die Kollegin einige Vorschläge geschildert. Ja. Die waren ja nicht dumm.
Herr Bollmann, Sie haben nur 15 Sekunden nur noch Zeit.
Ihr Lieblingsprojekt. Also zur Außen- und Europapolitik, das, was das Wichtigste ist meiner Ansicht nach im Moment, ist ja einiges gesagt worden. Und ich glaube, es wäre auch ganz gut, die Union hatte ja auch ein Sofortprogramm im Wahlkampf und die SPD hat ja auch einige schnell umsetzbare Punkte, wenn man das, was man von den Sachen, die man schnell umsetzen kann, vielleicht ein paar Dinge vor der Sommerpause noch auf den Weg bringt. Und nach 100 Tagen schauen wir uns das kritisch an und bewerten das.
Herr Bollmann, herzlichen Dank. Schwarz-Rote Koalition, was taugt die Vereinbarung? Darüber habe ich diskutiert mit dem Wirtschaftskorrespondenten der FAS, Ralf Bollmann, mit Alexander Kissler, Autor und Journalist, und mit Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ. Mein Name ist Klaus Heinrich.